Ja, es war wirklich ein harter Winter. Aber jetzt zeigen sich schon die ersten Vorboten des Frühlings. Die Schneeglöckchen sind da, die Märzbecher und die bunten Krokusse widerstehen Kälte und Schnee. Sie entfalten in der schon wärmenden Sonne ihre ganze Schönheit. Auch die Osterglocken werden täglich sichtbarer. Grüne, messerscharfe Blattspitzen bohren sich ihren Weg aus dem kalten Boden, oft durch braune, nasse, ledrige, alte Herbstblätter. Die Blumen kommen. Auf die Natur ist Verlass. Freuen wir uns auf den Frühling. Er wird wie in jedem Jahr seine schönen und guten Seiten haben, wenn wir danach schauen. Vorab aber in dieser Woche ein ernstes Wort zum Fall des Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg. Er ist in ernste Bedrängnis geraten. Man glaubt endlich etwas Handfestes gegen ihn gefunden zu haben. Ob bei seiner Doktorarbeit Schlamperei, Leichtfertigkeit oder bewusste Täuschung, also Schuld und Verfehlung vorliegen, ist noch nicht geklärt. Und so lange sollte geschwiegen werden. Was aber in der politischen Szene und in den Medien an rasendem Neid, jubelnder Schadenfreude, tiefer Missgunst, großen Hoffnungen auf weitere Enthüllungen und massiver Vorverurteilung betrieben wird, das sollte uns mehr als nachdenklich stimmen. So kann unsere Zukunft im Umgang miteinander nicht aussehen. Im September kommt der Heilige Vater nach Deutschland. Der Verantwortliche des Heiligen Stuhls für die Papstreisen, Dr. Alberto Gasparri, hat in dieser Woche seinen fünftägigen Besuch zur Vorbereitung der Deutschlandreise des Papstes beendet. Dabei hat er verschiedene mögliche Veranstaltungsorte in den Erzbistümern Berlin und Freiburg sowie im Bistum Erfurt besucht. Die Planungen der Reise werden ein Thema während der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im März sein, in Paderborn. Und während dieser Vollversammlung sollen zentrale Elemente des Programms der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Also ungetrübte Vorfreude auf den Papstbesuch im Herbst? Leider nein. Überschattet wird der Papstbesuch von zunehmenden Auseinandersetzungen innerhalb der Kirche. Ende Januar waren es 8 altgediente CDU-Politiker aus der Nähe des Zentralkomitees, die in einem offenen Brief von unseren Bischöfen wieder einmal öffentlichkeitswirksam forderten, sich beim Papst und in der Weltkirche für eine Lockerung des Zölibats einzusetzen oder notfalls in Rom wenigstens eine Ausnahmegenehmigung für Deutschland zu erwirken. Diese keineswegs neuen, nach wie vor ungewöhnlich basisfernen, aber auch vorsichtiger als sonst formulierten Forderungen berühren den Kern der augenblicklichen schweren und gefährlichen Lage in der Kirche in Europa an keiner Stelle. Aber das war offensichtlich nur die Vorhut. Anfang Februar meldeten sich 143 Theologen. Inzwischen sind es mehr als 220 aus dem deutschen Sprachraum, mit einem Memorandum Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch. Sie plädieren unter anderem für eine stärkere Beteiligung der Gläubigen an der Wahl der Bischöfe, fordern die Weihe von Verheirateten, wollen mehr Frauen im kirchlichen Amt und mehr Respekt vor persönlichen Lebensentscheidungen, das heißt auch die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Auch diese Forderungen sind nicht neu, sondern werden seit 20 Jahren immer mal wieder auf den Tisch gelegt, aber bisher nicht in dieser Härte und das jetzt ausgerechnet vor dem Papstbesuch. Aber auch sie berühren den Kern der Kirchenkrise nicht. Die Konservativen in der Kirche haben jetzt zur Unterstützung der Bischöfe eine Petition pro Ecclesia verfasst und darin an die lieben Bischöfe 7 Bitten formuliert, die den Forderungen der Politiker und der Theologen des offenen Briefes diametral entgegenstehen. Im Internet, zum Beispiel in Facebook, auch in Gemeinden und in Familien wird heftig das Pro und Contra diskutiert. Sinnlos erscheint immer und immer wieder die gleichen Argumente dafür oder dagegen zu wiederholen und sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die keines der Dokumente gelesen haben und hoffen, endlich ihre ganz persönliche Zeitgeistmeinung siegen zu sehen oder aber vom Rückweg in alte Zeiten zu träumen. Die Lage ist sehr ernst, denn es handelt sich nicht allein um eine Kirchenkrise, sondern um eine Gesellschaftskrise. In den 60er und 70er Jahren verabschiedeten sich weite Kreise der Bevölkerung nicht nur von religiösen Überzeugungen, sondern auch von anderen traditionellen Werten, insbesondere Werte aus der Ehe- und Familienmoral. Die lauten Proteste an den Universitäten und in der Politik lenkten davon ab, die Lage zu erkennen und zu reagieren. Die vom Wandel am meisten betroffenen Bereiche waren Familie und Religion. Leise und fast unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde die Stabilität der religiösen Kultur und die Stabilität der Familie nachhaltig geschädigt. Dies sind Gedanken aus einem Vortragsmanuskript des Instituts für Demoskopie Allensbach aus dem Jahre 1989. Vor den zu spät erkannten und zu wenig bekämpften katastrophalen Folge der 68er, die Familie bewusst zerstören wollten, stehen wir heute. Walter Kardinal Kasper hat in dieser Woche bekräftigt, dass das Memorandum katholischer Theologen, von denen viele emeritiert oder gar keine Lehrstühle haben, zur Krise der Kirche auf das Grundproblem unserer Zeit nicht eingeht. Es gehe um eine Gotteskrise, die nicht nur zu einer Zölibatskrise, sondern auch zu einer gläubigen und Gemeindekrise geführt habe. Schon vor 2 Jahren schrieb der Schriftsteller Martin Mosbach in der Affäre Williamson: Der Katholizismus ist die unbekannteste Religion der Welt, speziell in Deutschland. Hart, fast zynisch, aber hat er nicht recht? Er sprach unter anderem von 40 Jahren fehlendem Religionsunterricht und fataler Unkenntnis, auch und gerade bei Katholiken. Schauen wir mal, was ist zum Beispiel aus den Sakramenten geworden? Vieles läuft heute in der Kirche von der Taufe bis zur Beerdigung als Serviceunternehmen fast ohne Bezug zu Gott. Die Taufe ist zum Beispiel auch für manche Christen oft nur noch ein fröhliches Lebensbegrüßungsfest. Die Beichte gibt es kaum mehr. Die Erstkommunion ist vielfach zu einem aufwendigen Familienfest mit vielen Geschenken, oft Geldgeschenken für ein Fahrrad, einen Fernseher oder ein Handy geworden. Und in der Firmung sieht es so ähnlich aus. Auch für das Sakrament der Ehe gilt das in gleicher Weise. Das weiße Kleid, der feierliche Einzug in die Kirche, der Ringwechsel, die Orgelmusik, oft ein großer Tag vor besonderer Kulisse mit vielen guten Vorsätzen. Wir alle kennen die Diskussionen in den eigenen Familien, die Breite des Katholischseins, vom Festhalten an der tridentinischen Messe bis zu der Begeisterung für Gottesdienste, in denen die Liturgie nicht bedient, sondern in der Regie des Pfarrers oder eines Pfarrgemeinderates oft gestaltet wird. Bis zu den Katholikentagen, auf denen sich das alles dann sammelt, trennt und schön geredet wird. Der Heilige Vater hat schon in den 60er Jahren noch als Kardinal vor dem gewarnt, was heute längst Alltag ist. Er sieht mit großer Sorge 2 Phänomene, wenn der Glaube verbraucht ist oder ins Schäbige absinkt. Erstens, das Mehrheitsprinzip auf Glaube und Sitte auszudehnen, also die Kirche endlich zu demokratisieren. Was der Mehrheit nicht einleuchtet, das kann auch nicht verbindlich sein. Welche Mehrheit, fragt er. Heute die, morgen jene? Ein Glauben, den wir demokratisch oder auch alleine selbst festlegen können, ist kein Glaube. Und eine Minderheit und keine Minderheit hat einen Grund, sich durch eine Mehrheit Glauben vorschreiben zu lassen. Der Glaube kommt entweder vom Herrn her durch die Kirche und ihre sakramentalen Dienste zu uns oder es gibt ihn gar nicht. Seine 2. Sorge, die Liturgie. Es sieht heute so aus, als sei die Liturgie beliebig veränderbar. Die Wandlungsworte, die bleiben, alles andere könne man anpassen, anders machen. Man will heute keine Redeliturgie mehr, sondern eine Erlebnisliturgie. Wir alle wissen, was das ist. Josef Kardinal Ratzinger, heute unser Papst, glaubte schon damals, dass der christliche Glaube auch für den Menschen wiederfinden wird. Unsere Aufgabe sei es, ihn mit demütigem Mut, mit der ganzen Kraft unseres Herzens und unseres Verstandes zu dienen. Viel wird in dieser Lage davon abhängen, was die Bischöfe jetzt tun werden. Das Sekretariat der Bischofskonferenz hat sich mit den diversen Forderungen noch gar nicht befasst, sondern bisher nur auf die angekündigte geplante Dialogstruktur verwiesen. Man wird miteinander reden, aber erst einmal Arbeitskreise bilden, um zu entscheiden, mit wem man diesen strukturierten Dialog überhaupt führen wird. Hoffnungsvoll klingt das nicht. Es ist eigentlich traurig, dass die 77 Bischöfe sich fast nur noch nach Konferenzen und meist gemeinsam in oft schwer verständlicher Sprache äußern. Wäre es nicht besser, wenn viel mehr als bisher jeder einzelne Bischof für sich und seine Diözese sprechen würde? Schließlich sieht es in Bayern anders aus als in der Diaspora Hamburgs oder in Schleswig-Holstein. Und die Gläubigen würden sich persönlich angesprochen fühlen. Vor Gott sind die Bischöfe verantwortlich für das, was in ihren Diözesen geschieht oder auch nicht geschieht. Sie sollten vielleicht wieder mehr als Hirten auftreten und dafür sorgen, dass nicht andauernd Wölfe in ihren Weiden herumlaufen und die Schafe beunruhigen oder auch reißen. Passt der biblische Begriff des guten Hirten nicht mehr in unsere Zeit? Es geht jedoch im Grunde genommen immer noch um Sorge, Fürsorge und Vertrauen. Alte christliche Grundbegriffe. Früher, gerade auch in schweren Zeiten, da konnten sich die Gläubigen auf ihre Bischöfe verlassen, wenn sie in ihren Hirtenbriefen die christliche Richtung angaben. Stellen Sie sich bitte nur einen Moment lang mal vor, es gäbe zwar nicht mehr zeitgemäß überhaupt keine Bischöfe mehr. Und stattdessen ein gewähltes Gremium von Laien würde die Diözesen leiten. Ein machtvolleres, demokratisch organisiertes Zentralkomitee mit unterschiedlichen Parteien und wechselnden Mehrheiten? Das wäre das sichere Ende von Kirche und Gemeinde, wie wir sie wollen und wie wir sie brauchen. Man wird sich jetzt vor klaren Entscheidungen nicht mehr drücken können. Unsere größte Hoffnung im Moment ist der Papstbesuch im Herbst. Unsere Hoffnung sind aber auch die vielen Aufbrüche in der Kirche, die geistlichen Gemeinschaften, Institutionen und Organisationen, Klöster und Orden, mutige, gläubige Priester und die Aufbrüche der Jugend zum Beispiel auf den Weltkirchentagen. Und vor allem viele engagierte Laien, die in aller Stille aus ihrem tiefen Glauben heraus in den Gemeinden, Schulen und Familien vorbildlich missionieren. In letzter Zeit gibt es Gott sei Dank auch zunehmend bekannte Journalisten und Professoren, die die Gefahr erkannt haben und mutig, fundiert und einleuchtend ihre Meinung formulieren, die nicht mehr zu überhören ist. Das ist neu und wir sollten das alles dankbar mit unseren Gebeten unterstützen. Es wird ein langer Weg, denn nicht nur Deutschland ist ein Missionsland in Europa. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag.